Das Thema über diesen zwei Abenden lautet ja Verführung aktuell. Ausgehend von dieser wichtigen Stelle in Epheser 5, will ich noch einmal lesen. Epheser 5, ab Vers 10 und 11 lese ich. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Oder ganz im Gegenteil, entlarvt sie. Könnte man auch übersetzen nach dem griechischen Text. Wir haben gesehen das letzte Mal, das Wort Gottes gebietet uns als Gläubige und als ganze Gemeinde, dass wir keine Zusammenarbeit pflegen sollen mit anderen Christen oder Werken, die nicht im Gehorsam zum Wort Gottes handeln und wandeln, sondern die in ungöttlichen, unheiligen Verhalten sich bewegen. Und wir haben ebenfalls gesehen, gerade an dem Beispiel, das wir anschauen, wie entscheidend wichtig der Wandel ist und wie das Reden, das Predigen noch überhaupt nichts aussagt über die Herzenseinstellung, über den wirklichen Wandel, den eine Person dann vollzieht. Ich möchte auch diesen Grundsatz noch einmal wiederholen. Die größte Verführungsgefahr für bibeltreue Gemeinden und für den einzelnen Gläubigen geht nicht von Ungläubigen aus, von Namenschristen oder auch nicht von Charismatikern oder Leuten aus der Emerging Church und so weiter. Nicht das ist die wirkliche Verführungsgefahr für die bibeltreue Gemeinde, sondern diese Gefahr geht aus von bibeltreuen Gläubigen. Ich setze es mal in Anführungsstrichen. Von vielleicht eifrigen, dienenden, evangelisierenden Gläubigen, die aber mit verweltlichten Christen Umgang pflegen, zusammenarbeiten, Beziehungen pflegen. Das ist die eigentliche Gefahr für die bibeltreue Gemeinde, wie uns auch unser Beispiel zeigt. Wir haben dann auch den Vers angeschaut, 2. Timotheus 3, 13, wo das Wort Gottes sagt für die Endzeit, für die allerletzte Zeit, dass diese Verführung nicht immer weniger wird, sondern immer mehr und durchtriebener wird. Und das sollte uns doch eine starke Warnung sein. 2. Timotheus 3, das Kapitel ist ja eingeleitet von Paulus. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und daneben dieser Vers 13, böse Menschen aber und Betrüger, Heuchler, die etwas reden und etwas anderes tun, werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Oder ein anderes Wort, indem sie irreführen, Leute in die Irre führen und sich selber in die Irre führen lassen. Sie werden es immer schlimmer treiben. Das ist vorausgesagt für unsere Zeit. Also rein nur, wenn wir die Bibel kennen und sonst nichts um uns herum. Und wir wissen, wir leben in dieser Zeit, können wir wissen, dass es eine Negativentwicklung gibt, dass es immer schlimmer werden wird. Wir haben dann auch gesehen, dass das tatsächlich gut zu beweisen ist, dass die Bibel recht hat, wie in den letzten Jahren von vielen unbemerkt und heimlich sozusagen eine neue Intensität, eine neue Stufe der Verführung aufgetreten ist gegen die Gläubigen, gegen die bibeltreuen Gemeinden. Und dass diese Verführungskraft, und das ist das Neue dran, und das ist das Unbeschreibliche, wo man keine Worte findet dafür, diese Verführung geht sehr oft von konservativen, sehr bekannten, fast immer sehr bekannten und geehrten Persönlichkeiten, verkündigen Pastoren aus. Leute, die eben wunderschön predigen, eindrücklich predigen, so predigen und völlig anders handeln und wandeln. Und auch Leute, die zu wichtigen Themen klare, kompromisslose, biblische Statements abgeben können und dann von der Kanzel heruntersteigen und mit ihrem ganzen Werk genau diesen unbiblischen Weg unter die Füße nehmen. Unerklärlich, unvorstellbar eigentlich. Diese ganze Thematik der Heuchelei oder eben, wie die Bibel sagt, der leeren Worte und des Betrugs. Wir haben auch den Vers angeschaut, Matthäus 18, 6. Wer einem dieser Kleinen, dieser Gläubigen Anstoß gibt, Verführung gibt zur Sünde, dem wäre es besser, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt wird und er in der tiefsten Stelle des Meeres versenkt wird. Das sind die Worte unseres Herrn Jesus. Er kennt keine politische Korrektness. Wir müssen doch alle, die sich Christen nennen, mit ihnen zusammentun und sie herzlich lieben und begrüßen, was sie tun. Nein, das ist eine ganz dramatische Sprache unseres Herrn. Wir haben von dem ausgehend dann gesagt, wir wollen diese Persönlichkeit, die auf diesem Weg in offensichtlichster Weise geht, näher anschauen, ihr Reden und ihr Handeln. Und das ist dieser bekannte Pastor John F. MacArthur. In der ganzen Welt bekannt. Wir haben das ja kurz das letzte Mal aufgerollt. Ich möchte nicht mehr zu viel darauf zurückkommen, auf seine Eckdaten. Wir haben das letzte Mal das erste Thema, das wir anschauen wollten, betrachtet, das Thema Musik. Wir haben mit großer Freude gehört, was dieser Mann zum Thema verweltlichte Musik oder Rockmusik in den Gemeinden und so weiter, wie klare Statements er abgibt, wie sie nachzulesen sind in seiner Study Bible und so weiter, auf vielen Kassetten immer noch zu hören sind. Aussagen, die wir nur von ganzem Herzen unterschreiben können. Ich möchte kurz noch einmal ein, zwei Aussagen dazu wiederholen. Er sagt zum Beispiel in seinem Kommentar zum Neuen Testament, Epheser 5, 20, unsere Musik kann nicht die gleiche sein wie diejenige der Welt, denn unser Gott ist nicht so wie ihre Götter. So eine klare, gute Aussage. Die meiste Musik dieser Welt reflektiert die Wege dieser Welt, die Maßstäbe dieser Welt, ihre Einstellung, ihre Götter. Wenn jemand versucht, solche Musik zu gebrauchen, um diese Welt zu erreichen, so verwässert er das Evangelium, und um es als ein anderes Evangelium zu verbreiten. Wenn die Welt hört, dass unsere Musik nicht viel anders ist als die ihre, so wird sie glauben, dass auch der christliche Lebensstil nicht viel anders ist als der ihre. Was für starke Aussagen! Die christliche Botschaft in solche antigöttliche Musik zu verpacken, veredelt nicht die Verpackung, sondern degradiert die Botschaft auf das Niveau der Kultur dieser Musik. Die Musik ist völlig antigöttlich. Wenn man christliche Texte in so eine Musik hineingibt, dann verzerrt dies das Christentum gewaltig. So ein Medium lässt sich nicht einfach mit biblischem Christsein vermischen. Alles Aussagen von dem gleichen Mann, von dem wir nachher diese Videodokumentationen gesehen haben, was für Musik zum Beispiel an seinem College, am Masters College gespielt wird und üblich ist. Und wir werden heute noch einige weitere solche Beispiele sehen. Ich möchte noch kurz einschieben. Ich bin kürzlich diesem herrlichen Vers in Psalm 119 begegnet, wo es heißt, ich will jeden Pfad der Lüge hassen. Ich hasse jeden Pfad der Irreführung. Psalm 119, 128b ist das. Englisch, I hate every false way. Ich hasse jeden falschen Pfad. Und ich habe mir dann überlegt, was steht denn hinter dieser radikalen Verweltlichung? Selbst solche Gemeinden eines solchen Mannes, der solche Predigten hält und solche Aussagen macht. Was steht da für eine Philosophie dahinter? Und ich denke, diese Philosophie, die dahinter steht, die will uns Leuten, uns Gläubigen erklären, dass Absonderung heutzutage gesetzlich und pharisäisch sei und damit unbiblisch und geradezu gefährlich. Genau das wird zwischen den Zeilen erklärt. Das ist die Philosophie. Drum gibt es keine Grenzen für die Gemeinden, für den Lebensstil, für den Wandel der Jugendlichen. Keine Grenze. Weil sie heben den Finger und sagen, Achtung, Absonderung ist gesetzlich und pharisäisch. Früher war das ganz anders. Früher waren weltförmige Christen in den evangelikalen Gemeinden waren in der Defensive. Vor 30, 40, 50 Jahren. Massiv in der Defensive, es gab sie auch schon, keine Frage. Aber sie mussten sich verantworten und sie mussten sich rechtfertigen in den Gemeinden. Heute ist es genau umgekehrt. Genau umgekehrt. Der verweltlichte, kulturrelevante Lebensstil, wie es immer so schön gesagt wird heute, der Christen ist in der Offensive. Das heißt, er ist das ganz Normale. In den Gemeinden. Wir als Gläubige, die biblische Absonderung praktizieren, wir müssen unseren Wandel verteidigen. Wir müssen biblisch rechtfertigen, andauernd, warum wir nicht mitgehen in diesem Schlamassel. Es ist genau umgekehrt. Ein weiteres Zeichen der Endzeit, der allerletzten Zeit, die Verdrehung aller Vorzeichen. Ein weltförmiger Wandel, ein freimütiger Umgang mit allen Christen guten Willens gilt als die Norm, als völlig erstrebenswert und normal, als der richtige Weg. Jemandem zu sagen, dass dieser Weg nicht richtig ist, dass wir da nicht mitgehen, gilt als lieblos und pharisäisch. Um noch die schönsten Worte zu gebrauchen. Wie ich auch kürzlich in diesen Tagen selber einmal mehr erlebt habe, wie ich betitelt werde. Noch mit ganz anderen Worten als das. Ich möchte ein nächstes Themenkomplex vom John MacArthur's Imperium vorstellen. Das Thema Verweltlichung. Eben genau dieses Thema Verweltlichung. John MacArthur äußert sich je nach Situation, auch hier, ganz klar und deutlich biblisch, nämlich gegen die Verweltlichung in den Gemeinden. Als kalvinistisch bibeltreuer Theologe und Gemeindeleiter verurteilt er an verschiedenen Stellen zum Beispiel die sogenannte neokalvinistische Bewegung, insbesondere unter der Jugend, ganz scharf. Eine auch so Neobewegung, die eine klare kalvinistische Bibel, reformatorische, wie sie sagen, Lehre, an der festhalten, aber dafür völlig kulturrelevant leben wollen. Völlig aufgelöst in der Kultur dieser Welt. Er hat sich auch von der Ausrichtung von diesem bekannten Cursing Pastor, dem fluchenden Pastor, dem Mark Driscoll, distanziert, zu dem er gewisse Zeit ein recht enge Verbindung über den John Piper, einer der besten Freunde von Mark Driscoll, gehabt hat. Von dem hat er sich öffentlich distanziert. Mark Driscoll war ja bis vor einigen Jahren, bis vor kurzer Zeit, der Pastor von der Mars Hill Church in Seattle. Und dieser Driscoll sagte ja von sich, er wurde jetzt wegen irgendwelchen Skandalen abgesetzt und gefeuert. Er sagte von sich, dass er theologisch bibeltreu sei und kulturell liberal, wie er das formuliert. Damit meint er in Bezug auf den Wandel modern und weltlich, wie die Welt um ihn herum. In seiner Gemeinde wurde auch die Rockmusik ganz hochgehalten, Kurse zum Bier selber brauen gegeben, Champagner, Tanzpartys, Silvesterpartys geführt, Hula-Tanz, Hula-Hula-Tanz, Worship und so weiter. War ganz normal, damit ihr versteht, dass er das wirklich so gemeint hat mit dem Wandel liberal, kulturell liberal. 2011 wurde John MacArthur von einem Journalisten gefragt, Sie gelten als Pastor mit scharfem Unterscheidungsvermögen. Wie wird der Evangelikalismus in den nächsten 25 Jahren sich entwickeln? Und zwar aufgrund von dem, was Sie heute beobachten. Was macht Ihnen Sorge, war die Frage.
Having the sermon has been one of the hallmark messages that you've been known for. Is having a sermon about what is true and faithful to the gospel. So, if you could just take a quick glance across the landscape of evangelicalism in the United States, what do the next 5 to 25 years look like to you based on what you see in ministries and methods, and what are your concerns?
Well, I would answer that a lot of ways, Alex, but first I would say this. There is, you can have an Arminian ecclesiology. You can have an Arminian view of it. I think that that having holes in your jeans and an Abercrombie and Fitch, because you affirm the Calvinistic doctrine of salvation, it seems to me that you can be an Arminian everywhere else you want to be. These guys and every generation after them, that the power of the world's attraction,
das werde ich nachher übersetzen.
The theory is that the power of the world's attraction is going to suck these guys and every generation after them more and more into the culture, and we're going to see a reversal of the Reformed revival. This Reformation has come in strong. This Reformed, I call it a real Reformation.
Ich werde das gleich etwas übersetzen, was seine Antwort war. Ein Teil seiner Antwort. Also, was macht Ihnen Sorgen? Wie entwickelt sich der Evangelikalismus in den nächsten 25 Jahren? Antwort von John MacArthur. Meine Sorge ist, dass die Macht der Weltlichkeit die jungen Pastoren und Leiter mehr und mehr hineinsaugen wird in die Kultur dieser Welt, also in die Weltförmigkeit, wie auch die nachfolgenden Generationen. Und dass wir so eine Umdrehung der Erweckung durch die reformierte Theologie beobachten müssen. Er ist überzeugt, dass es in den letzten Jahren eine Erweckung der reformierten Theologie gegeben habe. Diese Leute sagen, wir haben eine gute reformatorische Theologie. Wir können problemlos die Kultur dieser Welt leben. Fluchen wie die Welt, wir können den Hardcore Rock'n'Roll haben und so weiter. Zählt er alles auf. Meine Sorge ist, die Welt hat sie schon so weit weggezogen in die Weltförmigkeit, in weltliche Musik. Als nächstes werden sie von der gesunden Theologie weggezogen. Meine Sorge ist, je weiter sie versuchen, sich der Welt anzupassen, umso weniger werden sie die zentrale biblische Lehre bewahren. Kräftige, gute Worte. Heute tun sich die weltförmigsten Pragmatiker zusammen mit sehr bekannten und respektierten geistlichen Leitern. Wer hätte gedacht, dass John Piper einmal Rick Warren an seine Desiring God-Konferenz einladen würde? Im ersten Moment sehr eindrückliche Worte. Im zweiten Moment kehrt es einem fast den Magen um. Tatsache ist, dass der charismatische John Piper an sehr vielen Veranstaltungen des John MacArthur Imperiums war und diese Haltung eben von John Piper, keine Absonderung, Charismatik und so weiter, schon sehr lange praktiziert hat. Das ist schon jahrelang bekannt. John Piper war 2009 Hauptredner der Hirtenkonferenz, Shepherds Conference, und zwar des EBTC in Deutschland in Bonn. Nebst Steve Fernandes, ein Mann aus dem Umkreis von John MacArthur, und nebst Johannes Pflaum. Kann jemand erklären, wie ausgerechnet John MacArthur und sein Unterscheidungsvermögen den Weg aus der sinnlichen, aufreizenden, christlichen Popkultur herausführen kann? Warum ausgerechnet er ein verlässlicher, konservativer Führer sein soll? Er hat völlig recht, dass die Weltförmigkeit die christliche Jugend und die gesunde Lehre zerstören wird. Seine eigene Herde wird es beweisen. Ebenso die Gemeinden von jedem geblendeten Leiter, der in den Fußstapfen des John MacArthurs geht. Wir haben das letzte Mal ja die krasse Verweltlichung am John MacArthur College, am Master's College, mit Videos dokumentiert. Und wir werden es auch heute Abend noch weitersehen. Es ist nicht erst der Beginn dieser Entwicklungen an seinen Schulen und so weiter Richtung Weltförmigkeit. Es herrscht die totale Verweltlichung in den Werken des John MacArthur, des gleichen Mannes, der soeben diese Aussagen gemacht hat. Nächstes Thema, Thema Absonderung. Wie beim Thema Musik, wie beim Thema Verweltlichung macht er sehr klare, eindrückliche Aussagen zum Thema Separation, also Absonderung. Sehr deutlich kommt jedoch seine wahre innere Einstellung in einem Vortrag zu diesem Thema zum Ausdruck, den er an der Shepherds Conference 2010, also an der Hirtenkonferenz in Los Angeles, gehalten hat. Das ist eine jährliche Konferenz der Grace Community Church, also dieser Riesengemeinde von John MacArthur in Los Angeles, mit vielen Hunderten von Gemeindeleitern und Pastoren, die da teilnehmen, aus aller Welt.
We're not believers and non-believers. Part of the fundamentalist kind of environment that are part of evangelicalism have been in the past, and I think still should be. The best thing you can do is read volume 2 of Martin Lloyd Jones' biography by Ian Murray. Read the last 150 pages, and you will understand where the issues of separation and compromise basically found their beginnings. Or read Evangelicalism Divided by Ian Murray, and you'll get a good idea of these kinds of issues regarding. And if anybody crossed those lines, they were utterly vilified. At the time when the word separation was...
Ich suche nur die Stelle, es ist irgendwo hier, wo er seine, aus seiner Kindheit erzählt, wie er das erlebt hat, Absonderung in seiner Kindheit. Sehr aufschlussreich.
...found their beginnings, or read Evangelicalism Divided by Ian Murray, and you'll get a good... When the word separation was a big word on the evangelical word list, a time when to be a fundamentalist meant essentially that you drew really broad lines, you built very high walls,
in terms of church conduct and relationships, and if anybody crossed those lines, they were readily vilified and labeled and thrown out of the association. What happened to fundamentalism was it was so cannibalistic that it consumed itself. It just ate itself alive and disappeared. We have a generation of many of you young men who've grown up since that kind of highly separatistic fundamentalism sort of disappeared. We don't even perhaps remember what it was. We can talk about fundamentalism today, and we have a generation of young pastors who might be able to accept that word without any past baggage because they weren't even around. And it's very important that we address that issue. As I said, I grew up in a time when separation was a very, very big issue. And many of us at the time, if we didn't separate the way the establishment, the fundamentalist establishment, thought we ought to separate, we were hammered pretty viciously. And I endured a lot of that because there were people who perceived that I was a loyal fundamentalist, and when I behaved in ways that they felt were outside their parameters, they saw me as a traitor.
Interessante Dinge, die man da erfährt, sehr interessante Aussagen. Einmal das, was wir ja eigentlich schon wissen, als aufgewachsen ist, war das Thema ganz normal und immer wieder behandelt, Absonderung. Und dann aber legt er sogleich los. Er deutet in diesem Vortrag kurz an, dass er in einer sehr konservativen Gemeinde aufgewachsen sei, welche die Absonderung sehr eng ausgelegt habe, auch gegenüber anderen Christen sich abgesondert hätte. Was das aber genau bedeutet hatte, konkrete Beispiele nennt er kein einziges. Und er deutet dann, wie er selber lieblos zurechtgewiesen worden sei, wenn er nicht dem Standard entsprochen habe. Auch hier keine konkreten Beispiele, was er meint. Und dann sagt er, wie diese Art von konservativen Fundamentalist, sagt er das auf Englisch, von konservativen Gemeinden heute zu Recht praktisch verschwunden sei. Und sehr verallgemeinend und ohne konkrete Beispiele taxiert er dann die Fundamentalists, also konservative Christen, die die Absonderung von der Welt auch im praktischen Leben ernst nehmen, als grausam, cruel, benennt er sie. Sie würden sich mit hohen Trennwänden abgrenzen im Wandel und in den Beziehungen. Und sie würden jene verteufeln, die ihre Grenzen überschreiten würden. Spätestens hier setzt er sich selber wieder in einen großen Konflikt oder Widerspruch. Wenn wir auch, wie bei der Musik, an seine klaren Aussagen zur Rockmusik denken und wie er unmissverständlich klare Grenzen dort gesetzt hat. Diesen Konflikt, den löst er jetzt so, dass er in seinem eigenen Werk diese Grenze, insbesondere in der Jugendarbeit, längst wieder abgerissen hat. Die Grenzen, biblische Grenzen, die er selber klar formuliert und aufgestellt hat. Klar, was ist denn der Inhalt, die Definition der biblischen Absonderung? Was ist das? Genau das, was er verworfen hat. Die klare Abgrenzung im Wandel und in den Beziehungen. Das ist die biblische Definition. Römer 12, 2. Darum passt euch nicht diesem Weltlauf an. Lasst euch nicht verwandeln in den Sinn dieser Welt. Werdet nicht gleichförmig dieser Welt, heißt es dort. Sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt und so weiter. Römer 16, 17, in die gleiche Richtung. 2. Korinther 6, 14 bis 7, 1. Den Text kennen wir gut. Epheser 5, 11, habt keine Gemeinschaft mit den fruchtlosen Werken der Finsternis, deckt sie viel mehr auf. 1. Timotheus 6, 3 bis 5, genau in die gleiche Richtung. 2. Timotheus 3, 5. 1. Johannes 2, 15 bis 17, habt nicht lieb in die Welt, noch was in der Welt ist, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, Augenlust, Hochmut des Lebens, ist nicht von Gott. Und wer das tut, wird vergehen. Gott allein und sein Wort bleiben in Ewigkeit. Klare Grenzen. Das ist Absonderung. Nichts anderes. Klare Grenzen vom Bösen. Habt keine Gemeinschaft, auch nur mit dem Anschein vom Bösen. 1. Thessalonicher 5. Das Praktizieren der Absonderung, das Aufrichten dieser von der Bibel geforderten Grenzen als Verteufelung oder Verleumdung, vilify braucht er das Wort, zu der anderen zu klassifizieren, das ist ein großes Unrecht. Ein großes Unrecht. Wenn wir Christen, die zum Beispiel Rockmusik bringen wollen, zurechtweisen, ermahnen, so hat dies einfach nichts mit Verleumdung zu tun. Es ist nicht grausam, vor Sünde und Irrtum zu warnen. Das ist nicht grausam, wie er das sagt. John MacArthur sagt von sich in diesem Vortrag, ich bin nicht ein so engstirniger Fundamentalist, der jeden, der meine Grenzen überschreitet, zerbeißt und ausspeit. Damit sagt er leider, dass jeder, der die praktische Absonderung predigt und praktiziert, genauso ein engstirniger Fundamentalist ist, wie er nicht ist. Nach diesen Äußerungen in diesem Vortrag muss man festhalten, wenn hier jemand jemanden verleumdet, dann ist es MacArthur, der diese konservativen Fundis verleumdet. Nebst diesen verallgemeinenden und unqualifizierten Äußerungen macht er dann einige sehr klare biblische Aussagen zum Thema. Was einem einfach wirklich verwirren muss. Auf der anderen Seite ist es eine sehr geschickte Taktik, äußerst geschickte Taktik. Wenn es gut ist, ganz eng zur Bibel zu stehen und wenn es besser ist, wegen dem ganzen Umfeld alles zu verlassen und sich der Weltförmigkeit zuzuwenden. Eine andere Aussage in diesem Vortrag von MacArthur. Die allerwichtigste Verhaltensweise der Gemeinde ist, dass sie sich von der Kultur der Welt total unterscheidet. Dass sie komplett anders ist als die Welt. Dass sie sich absolut klar unterscheidet von den Ungläubigen. Aus seinem Mund. Paulus verlangt von den Korinthern einen totalen Bruch mit der Welt. Man kann die Kultur dieser Welt nicht mit der Gemeinde verheiraten. Direktes Zitat John MacArthur. Hüte dich davor, mit der Welt Ehebruch zu treiben. Also ihr Freund zu sein, gemäß Jakobus 4,4. Er selbst hat dem christlichen Rock die Türe weit geöffnet, ebenso der totalen Verweltlichung in seinen Schulen. Die Grenzen des Anstandes sind fast vollständig gefallen, auch bei den jungen Frauen. Auch in den Beziehungen zu anderen geistlichen Leitern muss man sehen, es gibt kaum mehr Grenzen. Sein Mediendienst, Grace to You, riesiges Gebilde, ein Mediendienst, ist Mitglied bei den National Religious Broadcasters, den NRB. Das ist eine durch und durch ökumenische Vereinigung von christlichen Medienschaffenden in den USA. Während seiner langen Laufbahn als Leiter hat er auf Veranstaltungen zusammen mit Katholiken gesprochen. Mit einem Billy Graham, mit einem Louis Palau und so weiter. Auf seinen Veranstaltungen reden charismatische Calvinisten, eben wie ein John Piper oder ein C.J. Mahaney, den wir auch noch sehen werden. Auch eine ganz bezeichnende Persönlichkeit, C.H. Mahaney. Oder Leute wie R.C. Sproul, ein sehr bekannter Theologe in den USA. Mit dem pflegt er enge Gemeinschaft. Dieser wiederum pflegt engste Gemeinschaft mit einem Robert Schuller. Vielleicht ist wem von euch das ein Begriff ist. Ein extrem esoterischer, allversöhnungspredigender Pseudochrist. Robert Schuller, Power of Hour, Hour of Power, Stunde der Kraft, Fernsehprogramme bis in unsere Stuben hinein. John MacArthur predigt biblische Absonderungen, steigt von der Kanzel und verwirft das Ganze mit seinem Wandel. Wie wirkt so etwas auf die junge Generation, die an diesen Konferenzen teilnimmt, die an diesen Camps teilnimmt? Auf die Tausenden von Jugendlichen, die schon von seinem Werk geprägt wurden. Letzter Hauptpunkt als Beispiel. Dann wollen wir noch einige direkte Dokumentationen anschauen. Charismatik. John MacArthur, der Spezialist im Aufdecken und biblisch Verwerfen der Charismatik. Er hat Bücher geschrieben dagegen, die in aller Deutlichkeit die Verführung hinter der Bewegung aufdecken. Charismatic Chaos, zum Beispiel charismatisches Chaos, auf Deutsch übersetzt, in unzählige anderen Sprachen übersetzt. 2013 organisierte er die viel beachtete Konferenz Strange Fire. Fremdes Feuer, wie der Heilige Geist betrübt wird durch gefälschte Anbetung. So der Titel auf Deutsch dieser Konferenz. Es gibt viele Bücher, die die Vorträge zusammenfassen, zum Beispiel auch beim Mitternachtsruf und so weiter. Strange Fire, eine viel beachtete Konferenz weltweit. Eine so wichtige Thematik und so gut umschrieben. Fremdes Feuer, wie der Heilige Geist betrübt wird durch gefälschte Anbetung. Aber gerade diese Konferenz hat die Doppelbödigkeit und die Heuchelei des John MacArthurs und seines Imperiums auf eine unglaubliche Weise entlarvt. Man findet kaum Worte dafür. Man weiß gar nicht, wie man dazu Stellung nehmen soll. Das eine sind seine Beziehungen und Freundschaften und Einladungen von charismatischen Leuten. Das andere sind die Aussagen aus seinem eigenen Mund und aus dem seiner Leute. Bei der Eröffnung der Konferenz sagte MacArthur, die charismatische Bewegung entehrt Gott andauernd durch ihre falsche Anbetung. Es ist gefährlich, fremdes Feuer und verdorbene Anbetung unserem Gott darzubringen. Wie wahr, wie absolut wahr. David Cloud hat dazu kommentiert, gerade zu dieser Eröffnungssession damals. Und er schreibt, genau dieses fremde Feuer hat John MacArthur selbst in die gesamte Jugendarbeit seines riesigen Werkes hineingebracht. Und dies nicht nur, das ist jetzt eine Ergänzung von mir, dies nicht nur in Amerika, in allen Orten auf der Welt, wo dieses Werk aktiv ist. Ich könnte euch Videos zeigen, sei es von der Ukraine oder sonst irgendwo vom Osten, im genau gleichen Stil wie das große amerikanische Vorbild in Bezug auf Musik und alles andere. John MacArthur, sagt David Cloud weiter, hat längst die Brücke geschlagen zur charismatischen Bewegung und zur Welteinheitskirche. Er hat den Kampf, den er aufnehmen will, gegen die charismatische Bewegung. Er hat diesen Kampf verloren, weil er das geistliche Unterscheidungsvermögen zum Beispiel gegenüber der modernen Musik verloren hat. MacArthur denkt, er könne mit dem Feuer spielen, ohne angesenkt zu werden. Er glaubt, er könne das Biest des modernen Lobpreises zähmen. Aber wenn die Musik einmal eingelassen wurde, sogar in abgeschwächter Form, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die ganze Gemeinde durchsäuert ist mit dem verderblichen Einfluss. Noch einige Aussagen, die dort dann in einer Diskussionsrunde gemacht wurden. Ein Mitsprecher dort sagte, der Mr. Pennington, das Einfallstor der Charismatik sei die charismatische Rock-Pop-Musik. Absolut richtig. John MacArthur sagte, solche Musik wirst du in unseren Gemeinden mit gesunder reformatorischer Theologie nicht finden. Direktes Zitat John MacArthur. Die ganzen charismatischen Veranstaltungen leben ja eigentlich nur von dieser Musik. Diese Musik übt eine sinnliche Anziehung aus, die einen von der Realität, von den Realitäten des Lebens wegholt. Der ganze Stil sei dämonisch und heidnisch. An dieser kürzlich zurückliegenden Konferenz von John MacArthur. Und die ganze Diskussionsrunde ist sich dann einig. Das eigentliche Problem ist die Musik. Beziehungsweise mit dieser weltförmigen Lobpreismusik fangen alle Probleme an. Das wurde dort geäußert. John MacArthur sagt, dass viele evangelikale Gemeinden solche unakzeptable Musik brauchen würden, um Leute anzuziehen. Wie wenn diese Musik Menschen retten könnte. Es ist einfach Heuchelei im Quadrat. Die moderne Musik der Charismatik sei das Einfallstor der charismatischen Theologie. Wiederholt ist diese Aussage gemacht worden. Kent Brandenburg, ein Pastor einer kleinen, bibeltreuen Gemeinde, gerade dort neben der riesigen Grace Community Church von John MacArthur. Er sagt, dass genau diese Musik überall auf dem Gelände dieser Gemeinde zu hören sei. Leute, die von John MacArthurs Werk weggehen oder ausgesendet werden, bringen genau diese Musik mit. Was sollen wir dazu sagen? Ich möchte das Ganze noch mit einigen Beispielen untermauern, beweisen. Es ist offiziell überall auf vielen Kanälen zugänglich. Es ist nicht irgendetwas, das man groß suchen muss. Es ist überall zugänglich. Ich möchte mit einigen Beispielen aus der Resolved-Konferenz anfangen. Ich habe das letzte Mal schon erwähnt, eine riesige Jugendkonferenz, 2005 bis 2012 jährlich durchgeführt, aus irgendwelchen Gründen, die mir nicht bekannt sind, wurde das dann aufgehört. Einer der Hauptgründer war eine sehr zentrale Person im John MacArthur-Werk, der Rick Holland, der diese Vision hatte, wir wollen gesunde biblische Lehre den jungen Leuten bringen. Kombiniert mit einem refreshing experience, mit einem erfrischenden Erlebnis. Tausende von jugendlichen Teilnehmern waren jeweils dort, gegen die 3000, wenn ich das richtig gelesen habe. Charismatische Redner waren praktisch immer dort, zum Beispiel eben C.H. Mahani, John Piper, und gerade der Mahani wurde unglaublich glorifiziert. Das sage nicht ich, das sagt ein Pastor, der Steve Rogers, der das Ganze auch sehr eng beobachtet hat. Eindringliche Predigten, gefühlsbetonte Predigten, kombiniert mit Rock- und Poplo-Preis auf einer riesigen Konzertbühne mit Lichtshow und so weiter. Tausende von Jugendlichen, die ihre teils tätowierten Arme wie in einem Rockkonzert hochheben. Das ist so kurz umschrieben die Stimmung von Resolved Jugendkonferenz. Und vergessen wir nicht die Aussagen dieses Mannes zu diesen geistlichen Themen, die ich angesprochen habe. Das Thema in diesem Jahr war Sinn, Sünde. Dieser Mann ist Steve Lawson, auch einer der engen Mitarbeiter von John MacArthur. Dieser Mann ist C.J. Mahoney. Gerade er ist ein Redner, der immer wieder eingeladen wird von John MacArthur. Er ist bekannt als ausgeprägter Charismatiker. Er hat ein ganzes Gemeindenetzwerk in den USA. Calvinistisch, charismatisch, eine ganz spezielle Mischung. Hier sehen wir ihn noch, da wird er irgendwie gefeiert wegen einem Anniversary oder so. Er will zeigen, dass er auch Drums spielen kann. Ein Video, es gibt so viele Videos darüber. Ein Video, das ich ausgewählt habe, weil es bezeichnend ist, was Sie für ein Lied hier singen. Es ist mir bestens bekannt, dieses Lied, aus der charismatischen Zeit. Und es wird mir wirklich kalt und warm, wenn ich das sehe. Thank you. Ich habe es ausgewählt, auch wegen dem Text. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, es ist schon bezeichnend, dieses Lied, Let Your Kingdom Come, von einem solchen Werk. Das ist die Verführungsschiene, die wir da im ganzen Neoevangelikalismus sehen. Es wird heute nicht mehr das Evangelium gepredigt, es wird das Königreich gepredigt. Wir sollen eine Königreichskultur aufrichten. Wir sollen das Königreich Christi aufrichten auf dieser Welt. Und so ein Lied wird dort bei diesem so bibeltreuen Pastor an seiner Resolved-Konferenz gespielt. Sehr bezeichnend, Let Your Kingdom Come, das Thema in der Charismatik und im Neoevangelikalismus heutzutage.
The height of your sin is measured by the dignity of the one you
John Piper are in Aktion.
And it is an infinite dignity. God is a God of holiness and righteousness.
Gott ist ein Gott der Heiligkeit und Gerechtigkeit.
What was the and always will be the apex of the revelation of the grace of God? And the answer is the scream of the man. We will never be forsaken. Because he screamed, we will see the face of God. Because he screamed, we can now.
Wenn jemand auch nur ein Quäntchen biblisches Unterscheidungsvermögen hat und nicht die Verführungspotenzial und Gewalt in solchen Szenen erkennt, dann hat er kein biblisches Unterscheidungsvermögen. Fällt euch auf, wie die Leute predigen? Dieses Theatralische, dieses Gefühlsbetonte und dann ummauert mit dieser mitreißenden Rockmusik. Es muss einem von Weitem auffallen, dieses Verführungsmuster. Das ist so gewaltig. Wir kennen es so gut aus der Charismatik. Und es ist heute beim John MacArthur angekommen. Beim gleichen Mann, der solche Aussagen macht über die Charismatik. Was ist das für eine Zeit, in der wir leben? Ich finde keine Worte dazu. Und ganz ein bezeichnendes Ausschnitt möchte ich noch zeigen hier. Leider ist auf dem großen Player der Ton so schlecht. Vielleicht sehen wir es so. Das ist der Rick Collins, der Initiator der Resolved Conference. John Piper wieder hier.
Jesus Redeemer and Friend, the Savior of all. You fashioned the stars, work on our hearts, bring us closer to knowing you.
Look at the back end of the consequences, see that tape, and then reverse it and erase it and never go there. That's Solomon's point. See what it's going to be like if you fall. Understand the devastation of your life.
If I can put a burial hymn for these little ones who believe, a burial hymn.
Und das ist jetzt der Ausschnitt. Ich habe meinen Ohren nicht getraut, als ich das gesehen habe.
There is room at the cross for you. whoever causes one of these little ones who believe in me to stumble. Wow. Whoever I am the cause of their stumbling into sin, if ever I retard.
Er zitiert den Vers Matthäus 18,6. Falls einer von euch eines dieser Kleinen zur Sünde verführen sollte. Und dann bezieht er es auf sich persönlich. Falls ich eines dieser Kleinen zur Sünde verführen sollte. Dazu, dass sie vom Glauben wegkommen. Dass sie in die Sünde, zur Sünde verführt werden. So ist es mir besser, dass mir ein Mühlstein um den Hals gehängt wird. Wenn ich je eines dazu verführe, dass der Prozess der Heiligung in eine falsche Richtung gelenkt wird, dann soll mir das passieren.
If ever I lead them toward any iniquity, any sinful stumbling, it would be better for me to have a heavy millstone come around my neck and be drowned in the depths.
Ich bete für diesen Mann, dass Gott ihm gnädig ist. Und wir sollten für ihn beten, dass Gott ihm gnädig ist. Ich möchte noch kurz einige Dias zeigen. Hat irgendjemand aufgenommen, Massen von Dias auf verschiedenen Seiten zugänglich. John Piper, der Steve Lawson, die entsprechend aufgemachte Bühne. Und damit, mittendrin habe ich das Bild gefunden. Eines der vielen Bücher von John MacArthur. Großes Buch auf Deutsch. Auch wieder Mitternachtsruf und so weiter. Der Kampf für die Wahrheit. Ein viel beachtetes Buch von John MacArthur. Es ist nicht so, dass er nichts weiß. Er steht mittendrin. Immer mittendrin. Auch hier, John Piper, John MacArthur, zuvorderst vor der Bühne. Die Zeit reicht nicht mehr, ich wollte noch ein Video zeigen. Ich möchte noch das ganze Komplex Camp Regeneration einige Ausschnitte zeigen. Es gibt ein sehr bezeichnendes Video über ein Fall-Herbst-Event am Masters College, wo das Thema war Maskenball und die Studenten mussten sich verkleiden. Das Thema war Hollywood sozusagen. Also, und da werden alle die dämonischsten Filme, die wir von denen die wir in den letzten Jahren gehört haben, verkleiden sie sich in solche Actors Leute, die dass man sofort erkennt, von welchem Film, dass sie das spielen. Das zeige ich nicht aus Zeitgründen. So viel zu der Verweltlichung des John MacArthur. Camp Region oder Camp Regeneration, ein jährliches Jugendcamp, vorwiegend für das Highschool-Alter, Teenager, Ende Juli, San Diego, Kalifornien. Es war einige Jahre früher auch schon, ist auch sehr bezeichnend, in Forest Home. Es ist diese Stätte, die gegründet wurde von Henrietta Mears in den 20er Jahren, wo sie quasi die Salbung auf Billy Graham und all diese Leiter, Harold Ockenguy und so weiter, übertragen hatte. Eine Zeit lang führten sie das Camp auf diesem Campgrund durch. Jetzt ist es in San Diego. Werbung für das Camp 2013. Das Thema ist Holiness of God, die Heiligkeit Gottes und dass wir heilig sein sollen, wie er heilig ist. Das war das Thema.
I suppose it's possible for a high school student. I suppose it's possible for a high school student to grow spiritually without going to Camp Regeneration, but it's a tough uphill climb.
Also er versucht hier Werbung zu machen für das Camp und sagt, nun, ich denke, es ist schon möglich, dass auch Teenager geistlich wachsen können, selbst wenn sie nicht an unser Camp kommen. Aber es ist schon ganz wahnsinnig viel schwieriger, wenn sie nicht kommen. Ein Werbefilm hier noch. Das ist auch sehr bezeichnend. Eines der Hauptmerkmale, nebst eben dem Lobpreis, dem ganzen Eventmäßigen, sind die Games, die Spiele, die sie machen mit den Teenagern. Ist ja verständlich und gut, dass wir es lustig haben möchten mit den Jugendlichen und Spiele machen. Aber die sind derart abgefahren, derart außergewöhnlich. Sie haben sich immer gesteigert, das ist ihr Markenzeichen. Und diese Leiter hier erklären und sagen, wie gehirnverbrannt, wie out of this world, wie verrückt, dass diese Spiele sind. Und dass ihre Leiter sogar noch verrückter seien als das.
Regen games are insane.
Games are incredible because there is competition that is crazy.
Hundreds and hundreds of high school students in utter mortal combat.
It's about laughter and intensity.
Games are nuts.
I mean, going all out.
Spiele sind, ich weiß nicht, wie man nuts auf Deutsch übersetzen sollte, aber einfach jenseits von aller Vorstellung.
Hunkering and cranking through it. I mean, it's just, game time is nuts.
It is nuts. Students get way into it, super competitive. We just have the craziest games on the planet.
Face paint, you know, literally the whole, like, you know, split down the middle, paint all over the face, screaming, colors, and pep rallies, and flags.
Think about 1,000 students.
Just hype up, bonkers, craziness, bonkers, nuts.
I'm gonna say bananas. It's bananas. Gigantic.
You know, I'm getting up there in age.
Wir werden nachher noch einige Bilder sehen dazu. Das war ein Werbevideo 2013, Thema Heiligkeit Gottes. Wir sollen heilig sein, wie er heilig ist.
Bringing camp back to the Pacific Coast in San Diego, California. Small group discipleship and intense team games. We're excited.
Erinnert ihr euch an das Konzert, von dem ich das letzte Mal gesagt habe, mit diesen Hip-Hoppers, völlig dämonischen Typen? Das ist der Lecrae, der hier gezeigt wird. Stimmt das, was John McArthur gesagt hat? Es wäre das Beste für deine Kinder, wenn sie an dieses Camp gehen, um geistlich zu wachsen. auf das. Achtet auf das. Es ist wieder verschwunden. Wir werden das noch mehr sehen. Da hinten dran. Und da wird es mir übel. Übel. Reach and Neos. Noch ein paar Bilder dazu. Dann sind wir schon fast fertig. Heart of stone, from a heart of stone to a heart of flesh. Dieses Bild ist auch ganz bezeichnend. Übrigens eine ganz übliche Tradition dort. John MacArthur gibt Autogrammstunde. Er signiert seine John MacArthur Bibel. Schaut mal dieses verführte, verwirrte, kleine Teenagerkind hier. Der große John MacArthur signiert ihre Bibel. Aber es predigt ihr niemand, was wirklich Heiligkeit ist vor unserem Gott. Und noch einige Bilder über die Games. Die Nuts and Bananas Games. So viel zu Heiligkeit vor unserem Gott. In Reihen müssen die Jungs hier an einem Seil durch ihre T-Shirts ziehen. Sehr repräsentativ. Auch das. Und immer diese Handbewegungen. Das ist auch sehr, sehr bezeichnend. Soll ja dieses Surferzeichen da von Hawaii sein irgendwie, das dir das den höchsten Grad von Coolness anzeigt. Shaka-Zeichen oder irgendwie so heißt das. Dieser Kreis um dieses Objekt. Kann mir jemand sagen, was das soll an diesem christlichen Camp? Es kommen einem verschiedene Assoziationen, wenn man das sieht. Lord of the Flies, Sir William Goldings zum Beispiel. Oder all die schamanistischen Praktiken, die genau den Schweinekopf brauchen zur Initiierung ihrer Mitglieder. Was soll das? Tanz um diesen Kopf herum mit diesem Spiel. Ich habe gesucht, ich habe nirgends auch nur den leisesten Hinweis gefunden, was das soll. Ich werde nicht locker lassen. Und wenn ich irgendjemanden von diesen Verantwortlichen selber kontaktiere. Was soll das? Was soll das? Spätestens hier muss es einem zutiefst unheimlich werden. Und die Jugendlichen tanzen, müssen um dieses Ding herumtanzen. Ich kann euch sagen, das ist hoch okkult. Das ist nicht lustig. Das ist nicht einfach Nuts und Bananas, in einem gewissen Sinn schon. Das ist mehr als das. Ich kann euch sagen, ich würde mich für die ganze Soße überhaupt nicht interessieren. Ich würde mich überhaupt nicht interessieren für das ganze heuchlerische Unternehmen von diesem Mann. Wenn es nicht, oder wenn es einfach eines dieser vielen neoevangelikalen Werke wären, die wir heute haben. Aber es ist ein Imperium mit einem weltweiten Einfluss, bis in die bibeltreuesten Kreise. Ich möchte euch eine Aufgabe stellen, oder diejenigen, die möchten. Versucht mir aus irgendeinem bibeltreuen Verlag, einen bibeltreuen Verlag zu nennen, der keine John MacArthur Bücher führt. Ihr werdet Mühe haben, auch nur einen einzigen solchen Verlag zu finden. Der Mann kommt mir vor wie ein Vater, der seine Familie von den verderblichen Einflüssen des Fernsehers warnt. Aber in jedem Zimmer in seinem Haus läuft ein Fernseher. Und er selber hat sie installiert. Das ist die Situation des John MacArthur. Dieser Mann ist zu einem gefährlichen Verführer geworden. Durch sein Verhalten und seine Toleranz für das Böse gibt er den Leuten den Eindruck, dass es schon okay ist, auf dem breiten, weltförmigen Weg zu gehen. Denn seine Theologie ist ja so außerordentlich gesund und gut. Niemand würde sich wagen, das anzuzweifeln. Seine Predigten sind ja so gut. Und sind es oft auch. Die ganze Sache hat mich umso entschlossener gemacht, bei dem Wort Gottes zu bleiben. Und wir finden auch immer wieder Trost darin. Ich möchte noch den Vers vorlesen aus 1. Petrus 2, Vers 19. Denn das ist Gnade, wenn jemand aus Gewissenhaftigkeit gegenüber Gott Kränkungen erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für Gutes tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Wenn wir nicht mehr mitgehen auf solchen Wegen, setzen wir uns einer Wucht von Angriffen aus. Das ist mir bewusst. Gott wird uns schützen. Gott schützt alle, die mit Entschlossenheit seinen Weg gehen. Und es gibt viele, Gott sei Dank, es gibt die 7000. Aber wir sind mit einer Wucht konfrontiert, des Gegenstromes. Das erleben wir ja auf die eine oder andere Art immer wieder, eben auch gerade kürzlich, auch vom Missionswerk Friedensbote. Die Zeit ist jetzt fortgeschritten. Ich möchte das wahrscheinlich dann nächsten Mittwoch, bin ich euch ja noch eine Antwort schuldig, wie sie reagiert haben. Auch eine Richtigstellung möchte ich machen. Aber das geht in ein ganz ähnliches Kapitel. Wir wollen aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schmach durchgegangen ist die ihm vom Vater aufgetragen war. Und wir haben den ganz genau gleichen Auftrag. Und ich bete für uns, für euch regelmäßig, dass wir in seiner Kraft durchhalten. In seiner Kraft durchhalten. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus, wir legen alles zurück in deine Hände. Wir danken dir, Herr, dass du so wahr und aufrichtig bist. Was wäre, wenn du wie ein Mensch wärest, der etwas sagt und dann etwas ganz anderes tut? Herr, wir danken dir für dein Wort, dass wir in dir geborgen sein dürfen, in dir festen Halt haben dürfen. Aber Herr, wir wissen nicht, wie wir auch mit dem Gesehenen, Gehörten, Gelesenen umgehen sollen. Gerade wenn wir an all die Menschen, an die Jugendlichen denken. Herr, erbarme dich und gib uns Gnade, dass wir noch viele aus dem Feuer reißen können. Herr, hilf du und komm bald zurück, Herr Jesus.